Ach ja, denkt ihr bei Kroatien auch immer an Karl-May-Verfilmungen? Das ist zugegeben sehr deutsch von mir. Hingegen nicht so typisch ist, ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Nun, zur Beruhigung aller Pessimisten kann es sich dabei ja auch immer noch um einen entgegenkommenden Zug handeln. Eine alte und triviale Weisheit. Worüber unsere Freunde Mike und Alex heute noch sprechen werden, bleibt fraglich. Immerhin schwindet die Begeisterung für digitale Kommunikation zusehends. Und wie ich die beiden kenne, nehmen sie wieder über Distanz auf. Dabei stellt sich allerdings die Frage, ob eine Holzleitung nicht eher analoge Kommunikation bedeutet? Mach nix, viel Spaß dann ab.
Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex.
Folge Nummer 51.
So, ich habe keine Ahnung. Das ist grüß dich erstmal. Hallo.
Einen wunderschönen guten Tag, mein Lieber.
Na? Guten Tag. Ja, das ist lange her. Hier in unserem schönen Zoom-Meeting ist natürlich das Farbgrading so ein bisschen. Ich kann nicht sehen, ob du noch besoffen, gebräunt vom Urlaub. Auf jeden Fall hast du einen schönen Ton.
Ja, also braun bin ich. Ich bin auch ein bisschen verkatert. Das hat nichts mit dem Urlaub zu tun, sondern mit dem, wo ich gestern war.
Also beides.
Ich bin beides, gebräunt und versoffen, ganz genau,
sehr
es
gut.
Ist beides. Du hast es sehr gut erkannt und das, obwohl die Qualität dieser Videoverbindung so furchtbar ist. Du siehst hingegen sehr frisch aus, sehr fit, sehr vital tatsächlich.
Ich habe heute Nacht nicht im Ehebett geschlafen, sondern mal in einem anderen Zimmer, weil zu viel Terror war von Filius Nummer 2. Deswegen hat meine Frau heute dementsprechend schlechte Laune und ich sehe so
die
gut aus.
Die hat alles abgekriegt.
Ja.
Die hat alles abgekriegt und du konntest mal durchschlafen.
Ja, na, da ist ja auch, dann teilt man sich ja auch mal rein. Heute bin ich wahrscheinlich dran.
Auweia. Naja, aber gut, dass du fit bist für unser Gespräch.
Oh, was hast und, du denn? Das klingt ja so fordernd.
Nee, also grundsätzlich sind wir ja jetzt eigentlich an dem Punkt, wo wir mal ein bisschen ein positiveres Gesamtbild angeben können, oder? Also ich habe so das Gefühl, dass wir, nachdem wir jetzt monatelang irgendwie haben Trübsal blasen müssen in unseren Themen, dass es endlich mal wieder irgendwie bergauf geht, oder?
Dass du mit so einer Sichtweise aus dem Urlaub kommst, ist schön. Da hat sich der Urlaub ja gelohnt. Finde ich ja, auf jeden Fall. Aber natürlich tun solche, je positiver es bei Menschen wird, umso mehr fällt natürlich auch auf, wie kacke Sachen dann in der Politik scheiße laufen. Ne? Wenn die Leute verkrochen in der Wohnung sitzen und Angst haben oder irgendwie, dann fällt natürlich auch nicht auf, wenn irgendwelche Regelungen nicht so doll laufen. Aber wenn man da irgendwelchen...
Ach, du meinst die Umsetzung im...
Ja, ja. Wenn man dann halt irgendwelchen Verordnungsgulasch hat oder so, das fällt natürlich jetzt erst auf, wenn sich jeder fragt, ja, was ist denn nun mit meinem Malle-Urlaub? Selbsttest, Test vor Ort in einem Testzentrum, Kinder bis 6 Jahre, bla bla bla. Also ich möchte da gerade nicht an irgendwelchen Infotelefonen sitzen oder so.
Ja.
Ich will jetzt hier überhaupt kein Verwaltungsbashing betreiben oder so. Die Leute haben das sicherlich nicht einfach, da Verordnung zu erlassen, aber deshalb muss man das auch studieren. Und man hat oft den Eindruck, dass da manche nicht studiert haben. aber ich teile da so deine Auffassung mit der Sonne, die jetzt doch ein bisschen mehr kommt, da zieht das auch so mehr ins Gemüt, ne? So die Inzidenzzahlen sinken. Alle Leute um einen rum haben auch bessere Laune, ne? Selbst wenn man selber jetzt gar nicht so von der Euphorie oder dem Licht am Ende des Tunnels erfasst wird, weil man da als Musiker natürlich noch wahrscheinlich den weitesten Weg vor sich hat, steckt einen das trotzdem an, dass alle drumrum jetzt so ein bisschen den Zünder on fire haben sozusagen, ne?
Also... Na, zugegebenermaßen muss ich sagen, ich bin jetzt auch nicht emotional so komplett wieder stabilisiert. Ne? Also eben, wie du es gerade gemeint hast, der Weg zur Normalität ist halt sehr weit. Und da ja die Saison de facto verloren ist, also quasi das ganze zweite Jahr eigentlich auch rum ist, zumindest wenn du mit dem Sommergeschäft sozusagen arbeitest. Ich habe trotzdem noch ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr vor mir, wo ich eigentlich nichts in diesem Bereich
machen kann. Wo du eigentlich von diesem Sommer leben müsstest.
Genau, ja. Genau, wo ich eigentlich von diesem Sommer leben müsste, theoretisch. Das ist natürlich immer noch so ein Fanal, das über mir schwebt, ne? Und das, was mich auch sehr belastet, auch im Hinblick so Quo Vadis, ne? Also wo führt das hin? Wo kann das, was man bis jetzt so aufgebaut hat, hinführen? Weil im Endeffekt mal so ein Jahr mit allem weg sein, okay, mag möglich sein, mag, mag verkraftbar sein, aber 2 Jahre weg zu sein, da dreht sich die Erde so viel weiter und die Menschen haben auch einen ganz anderen Fokuspunkt. Das ist jetzt natürlich was, was mich belasten wird, bis es wieder wirklich losgeht, ne? Und dessen bin ich mir auch bewusst.
Ja.
Das kann ich auch nicht mit so ein bisschen Urlaub ablegen, tatsächlich, auch wenn der Urlaub total großartig war und ich sehr viel erlebt habe und sehr viele großartige Sachen gesehen habe, ist es trotzdem etwas, das eben nur die Zeit jetzt oder die Situation verändern kann. Da muss ich halt jetzt einfach mit mir selbst da klarkommen, sage ich mal, und für mich selbst da jetzt einfach irgendwie weiterarbeiten in Bereiche hinein, wo ich denke, dass das irgendwie längerfristig sinnvoll sein könnte. So. Aber wie gesagt, das ist ja wirklich was sehr speziell für die Eventbranche bezogenes oder Leute, die eben von Events arbeiten. Allen anderen geht es, glaube ich, jetzt Stück für Stück dann auch mal ein bisschen besser. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also es war jetzt auch im Hinblick auf die Frage, die du jetzt so ein bisschen aufgeworfen hast, welche Verordnungen treffen jetzt zu, wenn man irgendwo hinreist und was muss ich beachten und so weiter und so fort. Das ist ja wirklich ein krasses, unübersichtliches Wirrwarr. Und ich kann dir eins sagen, es interessiert am Ende überhaupt niemanden an der Grenze. Falls an der Grenze überhaupt jemand steht. Also wir sind,
wie viele Grenzen durchquert man bis Kroatien? Du warst ja in Kroatien im Urlaub. Ne? Gibt ja vielleicht auch Leute, die das noch nicht mitbekommen hatten aus deinen sozialen Medien.
Ganz genau. Ich war eine Woche in Kroatien, also jetzt nur mal eben so schnell runtergefahren, so ein bisschen Roadtrip-mäßig. Also jetzt wirklich gezielt gegen eine Flugreise entschieden, gezielt eben dafür entschieden, dass man sich da auch ein bisschen selbst bewegt und unabhängig ist von großen Menschenmassen, sage ich jetzt mal. Und sind wir 5000 Kilometer gefahren in der Woche.
Es ist schön, wie du so einen Trip mit einem BMW Coupé als alternativtouristisch verkaufst. Das mag ich.
Es ist Pandemietourismus. Wobei, wenn man es gegenrechnet, wenn ich hin und zurück geflogen wäre, wäre es, glaube ich, sogar eine größere Belastung gewesen.
Also nee, ich meinte das jetzt nicht umweltmäßig oder so, sondern das klang jetzt so, bei deinen einleitenden Worten, das klang jetzt eher so, als ob du dir auf dem ersten Kilometer einen Wanderstock suchen musstest, so ungefähr.
Wie, weil es so dramatisch klang? Nee, also ich wollte eigentlich nur eine ganz lange Einleitung schaffen zu, es interessiert nur in Deutschland die Menschen so brennend, wie es uns halt hier interessiert. Und sobald du im Ausland bist, merkst du halt, dass diese deutsche Angstmentalität, und ich muss es wirklich so nennen, denn ich hatte mehrere Momente, wo ich einfach in Kroatien am Strand saß und irgendwelche Pop-up-Benachrichtigungen von Inzidenzwerten und irgendwelchen angstverursachenden Nachrichten über mögliche Mutationsvariationen, die irgendwo entdeckt worden sind, gelesen habe. Und ich denke mir so, ich sitze jetzt hier im Risikogebiet. Die Leute zu Hause, bei denen geht's auf, das Wetter ist gut. Und trotzdem schießen die Medien aus allen Rohren weiter diese Negativschlagzeilen. Ja, und ich meine, in Kroatien, wir waren beispielsweise auf der Insel Murta, das ist so eine Insel, wo der beste Freund von Micha von In Extremo wohnt. Und er hat uns da ein bisschen rumgeführt. Und er hat auch gemeint, auf der Insel sind halt auch ein paar Leute gestorben und die haben natürlich auch total Angst gehabt und sich von allem zurückgenommen und dementsprechend natürlich auch die ganzen Hygieneauflagen und so weiter und so fort verfolgt. Die sind touristisch komplett am Arsch gerade, die sind aber auch industriell am Arsch oder beziehungsweise wirtschaftlich deswegen, weil die vom Fischfang leben auch und die exportieren wohl nach Italien und da gibt es gerade einen Exportstopp wegen Corona. Also die sind richtig auf ganzer Linie gerade gefickt und trotzdem haben die eine ganz andere Mentalität, damit umzugehen. Die sagen halt, ja gut, es ist halt so, wir müssen da jetzt halt durch, es ist scheiße, dass es so ist, aber ja Gott, man schafft es halt irgendwie so und am nächsten Morgen scheint halt dann die Sonne und das ist halt in Deutschland eben nicht so und deswegen sind alle irgendwie depressiv hier drauf. Es ist so, ist wirklich, also es ist faszinierend, wie das einfach so vom Längengrad oder vom Breitengrad abhängig ist oder von der allgemeinen klimatischen Situation hier in diesem Land. Die Leute sind einfach generell irgendwie viel anfälliger für Negativität und für Pessimismus. Und kaum bist du da, sind die Leute einfach irgendwie.
Ja, eine große, positive Grundstimmung ist in Deutschland eigentlich in jedem Kontext suspekt. Also ich erinnere mich wie eine Freundin von mir, die aus den USA, die für jetzt von großen deutschen Konzern arbeitet oder so, ne, die haben da natürlich auch solche Briefings bekommen oder so zur deutschen Kulturmentalität und dass man sich da so zurechtfindet. Und die musste sich wirklich ein halbes Jahr lang erstmal hart dieses Amerikanische bei jedem auch Fremde anlächeln und dieses Freundlichsein abgewöhnen, ne? Weil da gleich klipp und klar gesagt wurde, hier Mädchen, das kannst du vergessen. Das gilt in Deutschland als ein Zeichen von Geistesschwäche, wenn du wildfremde Leute einfach anlächelst, freundlich. Das ist also das ist entweder Drogenkonsum oder eine Nachstufe vom Drogenkonsum, wo schon ein paar Hirnzellen fehlen.
Ne? Kompletter Realitätsverlust.
Ja, ja. Und also so dieses auch, ne, erstmal, ja, du ein, zwei Scherze, bevor man anfängt oder in Medias Res geht oder so, ne, das abhaken. Man merkt ja auch, keine Ahnung, wenn man mal in Costa Rica im Urlaub war oder in Portugal oder was weiß ich, die Sonne scheint halt den Leuten viel mehr aus dem Arsch als hier in Deutschland. Ist ganz einfach so. Aber ja, und das merkt man sicherlich jetzt in dieser Pandemie eben auch. Also es hat sich ja eh gedreht in den Medien. Da wird ja nicht berichtet, was die Leute wissen sollten, sondern was die Leute wissen wollen. Und das ist so ein ganz komischer Mechanismus, der da gerade stattfindet. Ne? Dass viele Journalisten nicht mehr überlegen, okay, worüber sollte ich die Leute informieren, was ist wichtig, sondern gefragt wird, okay, was erzeugt die Aufmerksamkeit? Und dann kriegen die Leute genau das, was sie als Headline erwarten, klicken das natürlich. Und das ist so eine Abwärtsspirale, die sich da verstetigt, an deren Ende auf jeden Fall nicht der umfassende und von allen Seiten informierte Bürger ist.
Ja, naja, dass halt durch Social Media diese Notwendigkeit zu einer hohen Auflage eben nochmal unterstützt worden ist. Ne? Und das siehst du ja auch bei Qualitätsmedien immer mehr, dass die sich eben auch diesem Diktat erfolgen.
Es ist viel, viel einfacher geworden, die Rückkopplung vom Leser sozusagen zu bekommen. Ne? Früher hast du, was weiß ich, da haben die eine Spiegel-Titel-Story gemacht irgendwie und wussten noch nicht, ob sie dafür in zwei Wochen eins auf die Mappe kriegen oder nicht. Ne? Heute weißt du es eine Stunde später. Ne, oder beziehungsweise kannst dann die Statistiken von der letzten ähnlichen Story auswerten, bevor du dann eine neue abfeuerst. Also das ist auch einfacher geworden für die Medien, das einzuschätzen und Feedback zu bekommen. Ne? Was nicht unbedingt gut sein muss. Also jetzt nicht deinetwegen, aber weil ich dich jetzt hier gerade sehe, ich freue mich, dich zu sehen, aber hängen dir solche Zoom-Meetings auch so zum Hals raus?
Übelst. Also generell alles, was irgendwie digitale Kommunikation aus den eigenen vier Wänden angeht. Ich habe keinen Bock mehr.
Furchtbar, oder?
Also ich muss Leute endlich mal wieder live sehen und sprechen.
Also ich hab auch, also mir graut vor der nächsten. Ich meine, hat ja auch, als wir hier Sammy zu Gast hatten, hat das ja auch so angedeutet, ne? Also, dass er irgendwie seine Fresse im Zoom nicht mehr sehen kann. Und mir graut auch vor der nächsten Promokampagne, wenn wir mal wieder eine Platte rausbringen oder so, ne? Also, da wird nicht wie früher wahrscheinlich hier Listening Session und dann reisen aus ganz Europa, wenn du Glück hast, aus der ganzen Welt irgendwelche Journalisten an und du machst da zwei Tage Interviews mit denen oder so, sondern da wirst du so eine Zoom-Interview-Liste kriegen, weil alle die Flugtickets sparen und dann sitzt du in deinem Kämmerchen und arbeitest da den Scheiß ab und jeder, mit dem du früher mal ein normales Interview geführt hast am Telefon, was irgendwie schneller ging, mit dem schickst du jetzt noch zwei Tage Zoom-Links hin und her oder WebEx oder keine Ahnung, das soll jetzt keine Schleichwerbung sein. Du machst erstmal technisches Troubleshooting, bevor das Interview anfängt. Da graut es mir schon davon. Also das ist dann, glaube ich, so eine Corona-Nachwehe, so ein kommunikativer Long-Covid, weißt du?
Ich muss sagen, da geht doch dann auch das ganze Besondere daran verlustig. Und da passiert auch, also da entsteht da auch nichts Tolles mehr, nichts Herausragendes mehr. Also ich meine, da gibt es Inhalte, okay, irgendwelche Inhalte wie jetzt auch, ne, man macht halt einfach weiter irgendwie und produziert irgendwas, aber da ist doch nichts, wo man sagt, da entsteht was Großartiges dabei. So, da werden halt Informationen verbraten und fertig. Ich sag mal, ich hätte diese ganze YouTube-Geschichte, sag ich mal, auch nie begonnen, wenn dieses ganze Live da sein und dabei sein nie existiert hätte. Also da hätte ich überhaupt gar kein Interesse dran gehabt, mich damit auseinanderzusetzen.
Ja, also so, dass es, ja, also die Wirklichkeit ins Digitale zu bringen, das hat was für sich, ne? Aber in dieser digitalen eigenen Soße zu schwimmen, das ist irgendwann, ist dann eine Welt, in der nur noch Clones rumlaufen, ja, irgendwie, ne?
Exakt, ja? Exakt. Du fasst das gut zusammen mit der digitalen Soße im Endeffekt. Und ich schwimme ja hier sowas von nur noch da drin und ich hab da gar keinen Bock mehr drauf. Das ist so, kann auch nicht einschätzen, ob das wirklich irgendwas wert ist in der realen Welt, weißt du? ob das Leute wirklich berührt, ne? Und ob das was bringt langfristig, ne? Man sieht jetzt ja immer nur noch so seinen eigenen Trott auf Twitch, auf YouTube, auf, man ballert da irgendwie Content raus und alle anderen ballern auch Content raus und alle sitzen wie Zombies daheim und ziehen sich das rein und dann ziehen sie sich den nächsten Content rein. Das ist ja alles nichts mehr wert. Das läuft da einfach nur noch durch. So. Und das ist halt das, was ich irgendwie auch immer zu schätzen wusste an Live-Veranstaltungen, weil da bist du dann da so und du kannst nur da sein. Mhm. Und du bist auch wirklich da. Mhm. Mit allen Sinnen bist du da. So. Du riechst die Dixie-Klos, du fühlst die Füße, die auf deine Füße treten, du fühlst das Ziehen in den Haaren, weil irgendwie wieder einer seine scheiß Nietenkutte zu nah an deinem Haar dran vorbeigezogen hat. Verstehe ich
absolut. Ich habe neulich für mich, so kurz vorm Einschlafen, wenn mal so die Gedanken Kreise drehen, ne, habe ich so für mich überlegt, die ganzen coolen Erinnerungen, die ich mit Kumpels von Konzerten habe oder irgendwie sowas, ne? Das war auch noch nicht mal auf dem Konzert, in dem Konzert selber oder so vor der Bühne oder irgendwas. Das war der Weg dahin, das war auf dem Zeltplatz, das war danach. Das sind die Sachen, über die wir heute noch reden, über die wir uns da völlig kaputt lachen oder irgendwie, ne? Selbst wenn man das Konzerterlebnis irgendwie und irgendwann noch viel besser mal digital ersetzen könnte oder so, dieses Drumherum sind die Sachen, an die ich mich komischerweise dran erinnere. Ja. Das war mir so gar nicht bewusst, aber wenn man mal drüber nachdenkt, ist es einfach so. Das ist ja das, was komplett fehlt. Irgendwie, ne?
Musik ist im Endeffekt nur der Anlass, sich dann zu begegnen. Ja. So, dass diese Gruppe zu legitimieren. Und mir fällt einfach jetzt auf, es interessiert mich halt einfach auch nicht ohne Live. Also ich bin nur Influencer in diesem Bereich, auch wenn ich das nie so hundertprozentig eigentlich nur dafür sein wollte. Aber gut, man ist halt was man ist. Aber ich habe auch keinen Bock, also worüber soll ich sprechen? Es ist für mich existiert diese Szene gerade nicht, weil ohne den Live-Bereich existiert Metal nicht. Das funktioniert nicht ohne den Live-Aspekt.
Ja.
So, ich glaube, deswegen sind die Kids auch so flexibel und offen, was so Musik und Styles und so angeht, weil das alles nicht mehr in der realen Welt passiert, sondern nur noch so ein Hybrid ist aus allem, was halt online auf einen einprügelt. Und da, ne, ich merke das auch gerade, ich bin total flexibel, was das alles angeht. Ich höre, glaube ich, mehr Rap gerade als Metal irgendwie. Wenn ich mich gezielt für Musik entscheide, dann ist es halt irgendwie seichter Metalcore irgendwas und Synthwave und so. Ich bin völlig raus gerade.
Ja, verstehe schon.
Das neue KIZ-Album beispielsweise ist aber leider ein bisschen enttäuschend.
Habe ich noch nicht gehört. Also bei KIZ fand ich immer die Promokampagnen geiler als die Platten. krasse, schräge Typen, also finde ich mega gut, auch live, auch so ein Ding, würde ich mir live jederzeit angucken, ich würde mir wahrscheinlich kein Album von denen gucken, aber live immer der Wahnsinn, es gibt solche Sachen, insofern ist das eine Band, die für mich jetzt gerade wahrscheinlich nicht existiert, wenn sie nicht gerade mit einem Panzer durchs Dorf fahren können oder so, weißt du, das kann ich absolut nachvollziehen, also ich höre jetzt auch einen Haufen Musik, wo ich nie im Leben zum Konzert gehen würde. Das ist ja vielleicht sogar ein positiver Aspekt, so ein bisschen, ne? Aber so dieses Gefühl, okay, ich bin Teil einer Szene, das kommt nicht wirklich auf, indem man einmal am Tag nur die Impericon, Morcore und von Metal Hammer, Rockhard und was weiß ich wem. Das findet bei mir da auch gerade nicht statt. Und vor allem auch die News, die braten so komplett im eigenen Saft, ne? Was da auch News sind. Also da frage ich mich, also ich meine, ich bin ein alter Sack, ich habe nicht mehr allzu viel Ahnung, was irgendwie geht oder so, aber in den meisten Neuveröffentlichungen oder irgendwelche News, dass irgendjemand eine Single rausgebracht hat oder irgendjemand eine Band verlassen hat oder so, ich habe die Bandnamen noch nie in meinem Leben gehört irgendwie. Ne? Also im Ernst jetzt. Also, und dann guckst du mal, okay, was ist das? Und dann sind da irgendwie Leute, die haben mal zwei Singles auf Spotify veröffentlicht oder so. Und da gibt es dann jetzt gerade eine News, dass da der Ex-Sänger ein neues Projekt hat von der Band, die mal zwei Singles auf Spotify veröffentlicht hat und so ein Scheiß. Also ganz im Ernst, also die waren früher alle noch in ihrem schimmlichen Probekeller versauert und nie hätte irgendwas jemand von denen gehört. Und jetzt musst du dir da auf Instagram News darüber durchlesen. Ne? Also das ist dann irgendwie, oh, da, ja, da tun die Musikmedien natürlich auch in so einer sauren Gurkenzeit viel zu News aufblasen, die es eigentlich sonst nie gegeben hätte.
Ja, aber generell ist im Musikbereich sehr viel eine News, was eigentlich auch keinen wirklich interessiert, glaube ich. Also,
ja, na gut, ne? Klar, aber also, das ist ja normal.
Naja, ich weiß halt nie, ob diese Form von Information überhaupt eine gewisse Grundlegitimation hat oder nur deswegen existiert, damit sozusagen eine Legitimation von Berichterstattung allgemein existiert. Also dass man sozusagen viel mehr berichtet und viel mehr den journalistischen Anspruch hat, als es Not täte, weil das drumherum am Ende des Tages eigentlich niemanden interessiert. Außer wenn es jetzt wirklich Namen sind. So wie du es gerade gesagt hast, so okay, die haben jetzt zwei Singles rausgebracht, warum gibt es da eine News dazu? So, und ich sehe das auch immer in meinen Videos. Ich kann ungefähr abschätzen, wie groß eine Band sein muss, bevor es negativ für mich ist, einen Beitrag über die zu machen. Ne? Ob es also quasi für mich eine negative Reichweite hat, über diese Band zu sprechen oder nicht.
Was meinst du mit negativer Reichweite?
Na, wenn ich nur so standardmäßig irgendein Thema von der Leber weglaber, völlig egal was, dann habe ich ungefähr im Kopf, wie viele Aufrufe das kriegt und was das für eine Reichweite quasi so generell, ne? Also was bringt mir das im Endeffekt? So, und dann muss ich abschätzen, wenn ich eine News über eine ganz spezifische Band mache, also das sozusagen gezielt auf die ist, die es interessieren könnte, dann muss ich da abschätzen. Und beispielsweise eine Band wie Delane ist sogar zu klein. Ne? Also selbst Delane ist zu klein, als dass es da irgendwie sich theoretisch lohnen würde. Ne? Ich bin da auch dummerweise im Denk noch ganz anders bei Aufrufen verhaftet, als es eigentlich Not täte momentan. Also mittlerweile ist es bei YouTube ja so, dass jeder Beitrag quasi ein Fail sein kann. So, egal wie viele Abos du hast, weil der Algorithmus mittlerweile halt einfach so einen Scheiß auf dich als Creator gibt. Und da ist es halt umso wichtiger, halt auszuwählen, welche Thematik man bespricht. Und es macht's halt immer schwieriger. Ja, und ich wünschte, ich könnte mal wieder irgendwas im Live-Sektor machen und müsste nicht weiterhin den Influencer spielen. Ich habe echt keinen Bock mehr drauf.
Den Influencer spielen? Was ist denn da jetzt eigentlich, also für mich, soll man sagen, analogen Menschen, was ist denn da jetzt der Unterschied zwischen einem Creator und einem Influencer?
Das ist dasselbe, es klingt einfach nur besser.
Okay, ich habe nur bei den ganzen Promo-Agenturen, da waren die Creator auf einmal teurer als die Influencer vor einem Jahr noch, aber das wurde dann einfach nur so eine Bezeichnung geswitcht sozusagen.
Ja.
Ah, okay, alles klaro.
Ja, weil ja im Endeffekt, ich meine, was machen denn Influencer deiner Meinung nach?
Was Influencer meiner Meinung nach machen, ja, also früher, ich sag mal, in der politischen Programmsprache, der Propaganda, nannte man sowas Multiplikator.
Ja, also gut, das heißt es ja heute auch noch. Ne?
Ja, aber das ist, finde ich, ein Begriff, der treffender ist irgendwie.
Finde ich auch super.
Weil Multiplikator ist ja eigentlich genau das, was es sein für Influencer. Ja. Ist, im Prinzip ist das auch das, was es eigentlich ist, bezeichnet es auch super gut, ne? Wie das Leute, war da jetzt nicht neulich so ein Typ, der irgend so eine beschissene Fantasiecreme erfunden hat und hat da nur irgendwelche Influencer den irgendwelchen Scheiß aufgeschrieben, dass sie dafür Werbung machen sollen. Die haben das auch ohne mit der Wimper zu zucken für das Geld einfach gemacht und haben da ein völliges Humbug-Produkt promotet.
Der wurde aber auch zurückgeprankt, weil es zu offensichtlich war. Aber klar.
Ja, es hat aber gut. Es ist dann halt mal der, wie soll man sagen, der sozusagen wissenschaftliche Beweis von etwas, was sowieso alle eigentlich wussten. Insofern ist Influencer ja eigentlich ganz gut, weil da geht es ja nur noch um die Beeinflussung und nicht um die Multiplikatoren, bei Multiplikator schwingt eher so diese Vorbildwirkung noch so ein bisschen mit. Von jemandem, der sich das wirklich verdient hat. Bei Influencern, keine Ahnung, ein Mädel, was ein Schminktutorial macht, hat davon vielleicht total Ahnung. Meinung, aber warum sollte ich was auf deren politische Meinung geben?
Ja, es ist wirklich ein schweres Thema, auch wenn man selber sozusagen da irgendwie drin ist und versucht, die Wehen der Abfolge von Influencer-Generationen, sage ich mal, zu überleben. Und ich bin ja nun seit 9 Jahren dabei, ne? Und das ist halt einfach irgendwie, also so langsam.
Ja, dann musst du dann diesen Digital-Fame auch mal in der wirklichen Welt materialisieren. Das ist ja eigentlich das, was man dann eigentlich machen muss, auch mit den Erfahrungen, die man da gesammelt hat und so weiter. Aber da hatte ich doch einen Eindruck, dass du das mit irgendwelchen Moderationsjobs und Projekten und so da eigentlich immer ganz gut angeschoben hast, oder nicht?
Ja, aber es gibt ja jetzt gerade keine Möglichkeiten, das dann auch wirklich mal laufen zu lassen, ne? Dass man am Ende sagen kann, okay, die Transformation ist abgeschlossen oder sowas. Oder auf einem guten Weg. Das ist es halt. Man wartet. Bis Corona endlich mal rum ist und.
Ja, das ist so ein bisschen, ich will ja null wie ein Schwurbler klingen oder so, ne? Aber man hat wirklich auch die Befürchtung, dass allein durch die deutsche Verwaltungsmentalität die Pandemie vorbei ist und hier hat es noch gar keiner gemerkt, so richtig.
Ja. Ne?
Ja. Also das Szenario könnte wirklich irgendwann auftauchen, dass man im Prinzip. Keine Ahnung, als wenn eine Europa-Tour machen will, man könnte überall spielen, nur in Deutschland noch nicht. Hat auch was für sich, ne? Denn in Gefahrensituationen tut einen so eine Mentalität natürlich als Ersten schützen. Das hatten wir bei der ersten Welle zum Beispiel, haben wir dadurch ganz gut abgeschnitten. Aber wenn die Situation drumherum dann halt anders ist und die das eher so laissez-faire sehen, dann damit richtig liegen, haben die dann natürlich einen größeren Vorsprung.
Also wie gesagt, in Kroatien waren halt auch Bars offen bis 10 Uhr abends. Ab Juli sind die dann auch wieder durchgehend offen. Das Leben ging eigentlich schon wieder weiter, nur halt, dass die Touristen komplett gefehlt haben. Was natürlich gut war, weil man war eigentlich relativ alleine. Ne? Und wenn man dann bei den Plitwitzer Seen da unterwegs ist und da wirklich in Ruhe da die Stege da langlaufen kann, zum Silbersee quasi, um da den Schatz zu heben. Oder in Dubrovnik einfach mitten im Stadtzentrum ein Hotelzimmer mit Balkon bekommen kann und da entspannt einfach nicht von den ganzen Game of Thrones-Fans durchgeprügelt wird und einfach an allen Stellen völlig entspannt sein kann. Oder wir waren in Split und Split ist ja sozusagen aus dem Diokletianspalast entstanden. Also es war sozusagen eine Palastanlage, die Kaiser Diokletian hat bauen lassen. Das ist dann in den Wirren der Völkerwanderung, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, ist diese ehemalige Festungsstadt von den Flüchtlingen einer Anrainer-Siedlung, ne, wo Diokletian auch herstammte, bevölkert worden, weil die sozusagen die Stadt niedergebrannt haben. Und dann ist die Stadt sozusagen so zum Herzen Dalmatiens geworden. Da steht übrigens auch die älteste Kathedrale der Welt, aus dem Jahr 312. Ja, also richtig krass. Und wir hatten tatsächlich das Glück, direkt gegenüber dieser Kathedrale in einem UNESCO-Weltkulturerbehaus ein Zimmer zu haben, mit Blick auf den Dom. Also unser Haus war sozusagen das Stadtzentrum. Also wirklich, das war das Zentrum. Und wir waren direkt im Diokletianspalast sozusagen. Und das ist deswegen auch UNESCO-Weltkulturerbe, weil das wohl eine von 3 vollständig erhaltenen gotischen Holzdecken beinhaltete, dieses Zimmer. Und dann bist du da als Tourist und sitzt halt einfach mitten in der Geschichte und jetzt kommt's, für 50 Euro die Nacht. Also es war wirklich sehr, sehr geiler Zeitpunkt, um dahin zu reisen, weil man sozusagen Kroatien für sich alleine hatte. Wir waren auch auf Korčula, das ist die Heimatinsel von Marco Polo beispielsweise. Die ist normalerweise auch voller Touristen und voller Yachten und allem drum und dran. Und da waren wir halt auch irgendwie die Einzigen, die das dann so ein bisschen entdeckt haben. Also tut mir ja leid für die Kroaten, aber für
welcher Landstrich ist das da genau? Das ist Dalmatien dann da, oder?
Korčula?
Nee, ich meine dann
na, hier Split mit, ist Dalmatien. Mit
Diokletian da.
Das ist Dalmatien.
Ja,
ne?
Ja, genau. Das ist Dalmatien. Ja.
Na, und
cool, ja, da war ich leider und noch
Dubrovnik
nie.
Dubrovnik runter so, das ist dann die ehemalige Stadtstaat Ragusa.
Ja, also um die Jahreszeit Dubrovnik ohne viel Touristen, also ohne Kreuzfahrt-Wahnsinn und so mal zu erleben, also ich glaube, das kann man wirklich nur noch in einer Pandemie irgendwie machen, ne? Also Das ist leider ein Landstrich, den ich überhaupt noch nicht, also ich kenne einen Haufen Fußballer aus Kroatien, ein paar Grindcore-Bands. Ich selber war leider wirklich überhaupt noch nicht dort. Also das ist echt ein Wunderfleck auf meiner Globetrotter-Seele.
Also ist jetzt der Moment.
Welche Route bist denn da runtergefahren eigentlich? Wie viele Grenzen?
Ach genau, stimmt, das hatten wir ja vorhin, das Thema schon. Also wir sind über Österreich gefahren. Also wir hatten eigentlich ursprünglich, wollten wir eigentlich über Budapest fahren, um einfach mal noch eine Nacht in Budapest zu verbringen.
Aber da wärst du doch auch über Österreich gefahren, oder?
Nee, über Tschechien.
Ach, da wärst du über Tschechien gefahren.
Über Tschechien. Also ich habe meinen Kumpel aus Dresden abgeholt. Hab dann aber am Morgen festgestellt, dass nur Ungarn nach Ungarn einreisen dürfen momentan und dass Tschechien auch ein bisschen schwierig ist mit Test- und Transitreisenden, weil in Österreich und in Slowenien ist es so, du kannst als Transitreisender sozusagen, müsstest du theoretisch überhaupt nicht getestet sein und kannst da einfach durchfahren. Das war dann vor allen Dingen im Hinblick auf Österreich. Österreich hat da Deutschland, glaube ich, nochmal so einen Sonderstatus gegeben gehabt, einen Tag vorher. Und da sind wir dann einfach durch Österreich gefahren und durch Slowenien. Und da stand keiner an irgendeiner Grenze. Ne? Also es war wirklich völlig offen. Und wir haben uns dann dazu entschlossen, dass wir in Pula, also in Istrien, anfangen. Pula hat auch die siebtgrößte Amphitheater der Welt. Ganz cool, die Stadt an sich ist jetzt nicht, die ist okay, aber in Istrien, so wenn du Richtung Triest hochfährst, da sind noch so ein paar schöne, sehr italienisch aussehende Küstenstädtchen. Rovinj beispielsweise. Da waren wir dann 2 Tage sozusagen in Istrien unterwegs und sind dann von dort aus die Küste runtergefahren. Beziehungsweise eben, also nicht die Küste runter, sondern quasi Richtung Plitvicer Seen und von dort aus dann wieder die Küste runter bis nach Dubrovnik. Und da fährst du dann auch noch durch Bosnien und Herzegowina. Die haben eine Küstenstadt bekommen. Und das heißt, wenn du nach Dubrovnik fahren willst, dann fährst du halt durch diese Küstenstadt und da hast du dann halt so eine Fahrt von 5 Kilometern durch Bosnien und Herzegowina. So.
Na, bist du da auch mal gewesen.
Genau, ich meine, ich hätte mir schon mal Sarajevo angeschaut so und hier die Brücke von Morta und so, aber da durftest du gerade auch nicht groß unterwegs sein zu Corona-Zeiten. Und dann kommt noch hinzu, dass ich mal wieder ein bisschen Pech hatte, sind dann nämlich, sobald dann tatsächlich Grenzkontrollen waren, immer angehalten worden. Und rausgezogen wurden, weil lustige Geschichte oder eigentlich nicht so lustige Geschichte. Ich habe mal in Riga mein Portemonnaie eingebüßt. Ne? Also wer weiß, gestohlen, verloren, wie auch immer. Das lässt sich nicht mehr so ganz rekonstruieren. Da habe ich natürlich auch meinen Pass als gestohlen oder verloren gemeldet.
Okay.
So. Und das wird natürlich in ganz Europa dann so eingestellt, so von wegen, wenn dieser Pass auftaucht, einziehen oder irgendwie sowas, ne, weil der ist ja geklaut. So. Dann bin ich ins Einwohnermeldeamt und habe mir einen neuen Pass machen lassen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das in Deutschland ist. Vielleicht könnt ihr uns mal eine Mail schreiben, wenn ihr euch damit auskennt. Ich weiß jetzt nicht, ob jeder Deutsche eine Nummer hat, die für ihn gilt, oder ob jeder Ausweis eine Nummer hat. Jedenfalls hat mein Ausweis dieselbe Nummer. Das heißt, immer wenn ich über die Grenze gehe...
Ach, da könnte das der geklaute Ausweis sein.
Geht da so ein rotes Lämpchen an und alle so... Hä? Moment, das ist ein geklauter Ausweis.
Und das haben die, hat ja dann aber mal jemand verklickert von denen, oder?
Auf dem Rückweg in Slowenien war dann einer, der sehr, sehr gut Deutsch konnte. Der hat dann mir das mal ganz kurz erklärt mit den Nummern, also dass es an den Nummern liegt. Dann war, also mir war vorher schon klar, dass es daran liegt, so, und das habe ich dann auch immer allen versucht zu erklären. Aber es ist natürlich auch immer Ermessenssache, ob sie einen dann überhaupt weglassen. So.
Na ja, klar.
So, genau, und das hatten wir dann halt an jeder einzelnen Grenze. Ja, das war ein
Kannst
bisschen
aufwendig.
Kannst
du dann den nicht als gefunden melden wieder?
Ja, jedenfalls werde ich einfach in Zukunft wieder dran denken. Ich habe jetzt durch Corona nicht mehr dran gedacht, dass es gerade so der Fall ist. Ne? In 2 Jahren habe ich einen neuen Ausweis, dann ist das sowieso egal.
Mit der gleichen Nummer.
Naja, dann ist ja aber der andere auch irgendwann mal verfallen. Also,
ja, verstehe.
Weiß ich nicht. Also, irgendwie muss das ja auch mal.
Vielleicht kriegst du dann mit dem, wenn das Verfallsdatum zu Ende ist, wieder eine neue Nummer.
Das kann sein. Das kann sein.
Das würde Sinn ergeben.
Dann ist es rum. Und ich wusste vor Corona, Alex, fahr einfach mit dem Reisepass los. Aber nach, also ich habe es halt einfach vergessen. Ich habe das ganze Thema vergessen. Und dann standen wir in Kroatien an der Grenze und die guckt mich böse an. Ich denke mir so, was habe ich denn jetzt gemacht?
Naja, das sind dann so Sachen, die hat man gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Ne? Also früher, als das noch nicht so hier mit Schengen-Abkommen und EU und sowieso, wenn du da irgendwo hingefahren bist, ne, also wie oft wir bei irgendwelchen Konzerten angekommen sind und mussten unseren Bassisten an der tschechischen Grenze lassen oder irgendjemand von der Crew oder ein Soundmann oder irgendwas, weil der einen Ausweis zu Hause vergessen hat, Reisepass abgelaufen, was weiß ich. Ne? Du kannst ja heute, was weiß ich, von Warschau bis Lissabon durchfahren, ohne dass jemand mal einen Ausweis anguckt, wenn du Glück hast. Das ist schon eine Sache, die war damals wirklich nicht so. Also da war es an jeder Grenze immer spaßig und hast du jedes Mal Angst gehabt, okay, hoffentlich finden die jetzt hier nicht irgendeinen Mist oder irgendeinen Eintrag oder irgendwie. Ich habe auch schon mit Leuten im Auto gesessen, die haben da noch nicht gewusst, dass vor 2 Wochen dann in ihrer Studenten-WG eine Hausdurchsuchung von der Drogenfahndung war. Ne? Aber die war natürlich schon in irgendwelchen Fahndungscomputern eingestellt oder irgendwas. Und dann hast du natürlich, wenn du mit so jemandem im Auto saßt, dann haben sie die Bude natürlich auseinandergenommen. Also da gibt es dann schon so Einträge und Vermerke bei der Polizei, die jetzt
die man gar nicht so mitbekommt,
datenschutzrechtlich oder so auch überhaupt nicht verwertet werden dürfen. Ne? Aber wird halt natürlich trotzdem gemacht. Besonders, wenn es nicht die deutsche Grenzpolizei ist.
Also, ich fand es auf jeden Fall sehr interessant, dass aus Deutschland kommend jede Grenze einfach passierbar war und aus Kroatien kommend jede Grenze dicht war.
Ach, krass.
Mhm. Und es hat nicht einer nach einem Corona-Test gefragt. Obwohl es eigentlich immer angegeben wird, dass man ihn vorzeigen soll. Mhm. Hat keiner gefragt, hat keinen interessiert. Das fand ich schon ein bisschen krass. Ehrlicherweise.
Na, ich bin auch gespannt, was das wird. Also will jetzt auch im Juni mal ein paar Tage an die Ostsee mit der Familie. Wie das wird da mit dem Testregime und so weiter und wie das überhaupt gedacht ist. Ne? Also da habe ich als promovierter Jurist versucht, mal in den Verordnungen rauszufinden, wie die Lage so ist.
Ja.
Ich weiß, vielleicht kann da jemand Normales das besser verstehen, aber ich habe da, also es sind so viele Unklarheiten. Und wenn du dich auf irgendwelche Infoportale oder so verlässt, da steht noch mehr Quatsch drin. Ne? Also musst du mittlerweile wirklich die Verordnung oder die gesetzlichen Regelungen durchlesen, wenn du wissen willst, was los ist, weil das wirklich jeder Depp oder von Touri-Büro, die das da falsch verstehen.
Also ich weiß es ehrlich gesagt auch gerade. Ich weiß noch nicht mal, was jetzt gerade der Stand in Halle ist, ehrlicherweise. Solange Cafés noch nicht offen sind, brauche ich auch nirgendwo hinfahren. Es ist ein Grundbestandteil einer jeden Reise, dass man Kaffee trinken kann, wenn man irgendwo ist. So, und bis dahin habe ich Lockdown. So ist nämlich.
Ach so, ein Koffein-Lockdown sozusagen.
Ja. Ja, naja, ich meine, du kannst ja auch nicht die Tankstellen zulassen. Und das ist eine Tankstelle für Alex sozusagen.
Ach so, alles klar.
Naja, das ist halt, ne, genau.
Ja, ja, nö, ergibt Sinn. Ja, ne, das glaube ich schon, ja. Also da ist es, und da bist du dann quasi über Dresden, dann Mittenwald darunter nach Österreich rein oder über Passau da unten lang oder was?
Nee, über Passau, wir sind nicht über Tschechien, wir sind über Österreich, genau, über Passau.
Über Passau da an der schönen Donau lang. Naja, ist doch auch gut.
War ja auch eine schöne Strecke. So. Und Rückweg sind wir dann halt echt 1500 Kilometer am Stück gefahren. War eigentlich ganz angenehm. So, die Sitze sind gut.
Alles klar. Ne? Und wie war's? Wir hatten ja auch mal kurz drüber philosophiert, so mit die Lage mit Autodiebstahl und so. War alles easy.
Total easy. Also tatsächlicherweise haben die unten nicht vergleichbar mit Deutschland solche Automobilien. Ne? Also das ist nicht so, dass da irgendwelche krassen Karren rumfahren, da fällst du schon auf. Also das war tatsächlich die erste Interaktion mit einem Kroaten, als ich in Rovinj geparkt habe. Da kam ein alter Kroate vorbeigelaufen. Und hat dann auf Kroatisch gesagt, cooles Auto. Das war die erste Interaktion. Da habe ich mir dann schon ein bisschen Sorgen gemacht.
Das war sehr deutsch dann, ja. Also man da mit dem Auto auffällt. Ja, ja gut, wenn du wieder zurückgekehrt bist mit allen vier Rädern und so weiter. Ja, dann,
nee, also ich habe mir dann auch mal es ist auch sehr deutsch, sich da so Gedanken drüber zu machen, ich gebe es zu. Ich habe mir dann mal die Kriminalitätsstatistik angeschaut und es ist wirklich sehr sicher in Kroatien. Also,
also ich glaube auch, also da wird man dann, glaube ich, schon so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, Opfer seiner Vorurteile und Plattitüden, die man da so irgendwie mitschleppt. Auf jeden Fall. Ne? Weil sobald, also auch wenn man ja mal einen Mietwagen hatte oder so, da ist ja immer, wenn es Richtung Osteuropa gehen sollte oder so, da war das ja dann irgendwie nicht erlaubt irgendwie. Deswegen hatten wir das vielleicht auch so im Hinterkopf. Also ich weiß immer nur, was wir für Handstand machen mussten, wenn wir uns mal irgendwie einen Sprinter oder so für ein Konzert in Polen oder so ausborgen wollten, bei einer normalen Autovermietung. Ich glaube, manchmal haben die das gar nicht gewusst, wo wir dann mit der Karre hingefahren sind, wenn das dann an der Grenze
halbwegs lief. Fragen,
dann, wenn du fahren, da Glück gehabt hast, dann haben sie dich so dann auch durchgelassen. Ne? Also einmal war kritisch, da hatten wir mal ein Konzert war das mit Heaven Shall Burn oder war ich da mit einer anderen Band, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall wollte ich mal zum Konzert nach Görlitz, haben wir eine Autobahnabfahrt verpasst und mussten dann in Polen drehen damals noch. Nochmal Grenzstress, nur weil man die scheiß Autobahnabfahrt nach Görlitz verpasst hat. Ja,
mittlerweile steht da auch gar keiner mehr, oder? Also das ist auch so eine Grenze, wo du nur noch drüber fährst.
Also die letzten Male, als ich immer in Polen war, habe ich immer gepennt im Nightliner und bin dann in Polen aufgewacht. Das merkst du dann nur so, ja, also es ist zwar ein Klischee, aber die Straßen da sind dann wirklich noch scheiße. Also das merkt man dann am Geholper irgendwie.
Also die Straßen in Kroatien sind halt einfach besser als die in Deutschland. Ne?
Ja.
Also ich muss jetzt auch kompletten Satz... Reifen, also die Vorderreifen sind völlig im Arsch, also die sind völlig runter. Ich brauche neue Bremsscheiben, neue Bremsklötze.
Weil du mal 3000 Kilometer gefahren bist.
Es waren 5. Aber
5, ja gut, bist ja dort auch noch rumgefahren.
Halt,
ja.
Ist halt die Frage, wie man fährt.
Ja gut, da in den bergigen Gegenden, halt, wenn man dann jung und dynamisch ist, das kostet schon Abrieb auf jeden Fall.
Naja, eben die Kurven, ne? War schon. Aber ich finde es interessant, du siehst auf im ländlichen Regionen siehst du tatsächlich noch die Spuren des Krieges. Hm. Also man hat auch so vermutlich noch so ein bisschen als Zeitzeugnisse übrig gelassene Fassaden, die dann so Einschüsse aufweisen. Beispielsweise Dubrovnik ist ja belagert worden.
Hm.
Das muss echt krass gewesen sein. Also
war über Jahre. Eine Festung sogar, oder? War es nicht sogar eine Festung? Also zur Festung.
Ja, Dubrovnik hat sich da über Jahre da gegen den Belagerungszustand verteidigt, weil Bosnien sozusagen den Küstenstreifen erobern wollte.
Mhm.
Und die sich da halt einfach standhaft dagegen gewehrt haben. Es sind auch irgendwie 200 Mann gefallen bei der Verteidigung von Dubrovnik. Und ich finde das so heftig, wenn du überlegst, wie wenige Jahre das eigentlich erst zurückliegt. Ne? Und dann so nah quasi von der Heimat und so aus diesem Friedlichen herausgefallen, dass man sein Leben lang ja so gewohnt ist eigentlich. Ne? Also wir kennen ja keinen Krieg in dem Sinne in der Heimat. Ne? Und dann stehst du da und schaust dir die Bilder an und denkst dir so, Mensch, ich meine, das war jetzt Anfang der 90er, da war ich noch nicht geboren, aber gerade so noch nicht. Mhm. Ne?
Na, also bei mir ist es ja noch krasser. Ich kann mich noch als kleines Kind dran erinnern an dieses total süße Maskottchen von Olympischen Winterspielen in Sarajevo. Also wie das im Fernsehen kam, das war so ein Wolf, der hat immer so total schauerlich geheult. Das fand ich total faszinierend. Ja, und wenn man dann ein paar Jahre später gesehen hat, wie da die Scheiße abging. Ne? Und mittlerweile hat man ja auch wirklich Kumpels und Kollegen irgendwie, die da zu der Zeit nach Deutschland geflohen sind, weil es jetzt auch erwachsene Männer sind. Ne? Und wenn man da mal so nach der Geschichte fragt, sagen die, ja, ne, wir sind da zur Zeit des Krieges geflüchtet und nach Deutschland gekommen irgendwie. Ne? Also es ist einerseits zeitlich und geografisch so nah und andererseits dann doch schon irgendwie wieder so weit weg, weil es so ein total unwirkliches Ereignis ist, ne? So überhaupt nicht weit weg. Also musst du dir mal überlegen, ne? Das ist nicht irgendwo im Nahen Osten oder so, sondern ne, quasi vor der Haustür. Schlimm, auf jeden Fall. Also Krieg ist immer schlimm, aber in dem Fall, ich kann mich daran erinnern, also das war schon ein krasser Realitätscheck, wo du dir gedacht hast, alter Falter, das ist jetzt aber hier vor der Haustür. Dass es da richtig rumst. Ne? Und man hat natürlich auch dementsprechend viele Freunde und Bekannte und Verwandte aus der Gegend. denen das dann natürlich überhaupt nicht einerlei war. Für die war das damals der totale Horror, ne? Wenn du nicht weißt, was mit deiner Familie los ist oder ob da gerade irgendwelche Massaker stattfinden oder was weiß ich.
Ja, also der Freund von Micha, der meinte dann auch, er ist dann halt ein paar Jahre nach Deutschland gekommen, um sich einfach wiederzufinden, weil man in der Zeit halt so hart geworden ist und so, ne, also der quasi das Leben verlebt hat, verlernt hat und einfach irgendwie, der hat dann als Barkeeper gearbeitet und war halt so im Musikbereich so ein bisschen unterwegs und da ist er halt erst wieder so ins Leben zurückgekommen. So, und das ist ja auch krass, was sowas mit den Menschen macht. Ne? Und du siehst halt auch im Straßenbild immer mal Leute, denen mal ein Bein fehlt oder so. Also es ist jetzt nicht so, dass man das, also ältere Männer, die dann irgendwie, wo du dir erstmal keine Gedanken machst, weil okay, ja, ältere Männer mit Krücken, gut, ja, aber es sind halt doch mehr, als man jetzt so in Deutschland sehen würde. Da gibt es tatsächlich noch ein anderes, etwas anderes, was man sozusagen im Stadtbild erkennt oder beziehungsweise so auf dem Lande sehr viel erkennt, als wir da so nicht an der Küste entlang gefahren sind, sondern in den etwas ärmeren und halb entvölkerten Bereichen, so im Inland, wo wirklich, also Landflucht ist da, glaube ich, echt ein großes Thema. Da hast du auch viele neu angefangene Häuser, die nicht zu Ende gebaut wurden. Teilweise riesige Komplexe. Und da habe ich mich immer gefragt, hey, wie kann denn das sein? Also wirklich so ein riesiges Bürogebäude mitten im Nirgendwo, wo du denkst, das Mongolei drumherum, da ein riesiges Gebäude. So, fast fertig, aber noch Rohbau. So, zack, stehen gelassen. Und es ist wohl so, dass 2010 die Regierung von Kroatien gegen Wildbau vorgegangen ist, weil die meisten Gebäude in Kroatien wohl ohne Baugenehmigung gebaut worden sind. Und dann haben sie gesagt, jetzt ist der Schluss.
Kriege ich ja als Deutscher gleich ein Krabbeln im Hals.
Und da haben sie gesagt, so, jetzt ist hier Schluss, wir reißen jetzt einfach alles ab, was nicht mit Baugenehmigung gebaut wurde. Und haben sie dann teilweise nach dem Beschluss 24 Stunden später so Gebäude abgerissen. So von wegen, hier, ihr okay. seid dran, sammelt alles raus, wir reißen es morgen ab. So nach dem Motto, beispielsweise, wenn es zu nah am Strand gebaut ist oder solche Geschichten. Müssen die wohl echt rigoros massiv Gebäude abgerissen haben und deswegen stehen da halt überall so angefangene, unregulierte Gebäude halt auch rum, weil die dann gesehen haben, okay, wenn wir es jetzt zu Ende bauen.
Krass. Alles
das war
klar.
Heftig. Also hast du in jedem Dorf mehrere teilweise. Da muss es einen richtigen Bauboom gegeben haben zu der Zeit. Wo dann die
Regierung
sagt,
ich habe mich schon mal gefragt, es gibt irgendwie, ich habe von irgendeiner Band ein Video im ich glaube, von Northern Light oder irgend so ein Zeug, also es ist keine Metal-Band, aber ich glaube, die haben da unten mal irgendwie so ein Video, was auch so ein bisschen Road-Movie-mäßig ist oder nur so Roadtrip-mäßig gefilmt ist und da siehst du auch immer in der Landschaft irgendwelche mittlerweile schon zugewachsenen Gussbetonhäuser, wie du sagst, wo so Büroruinen sein können oder irgendwie sowas. Da habe ich mich schon gewundert, was das sein soll. Alles klar, da war das sozusagen eine bauordnungsrechtliche Initiative auf dem Weg in die EU wahrscheinlich.
Das freut dich doch jetzt, oder?
Ja,
das freut
ich sag doch. Doch, also da sowas, also gerade weil ich habe ja auch lange bei der, das heißt lange, aber eine Zeit lang beim Petitionsausschuss im Thüringer Landtag hatte ich zu tun und da hast du auch viele Sachen auf dem Tisch, die so nachbarrechtlich heikel sind, vor allem wenn es um Baurecht geht und irgendwie sowas. Und wenn da mal wirklich eine Vorortsbesichtigung ist, dann der zuständige Jurist irgendwie dann eigentlich sagen müsste, passen Sie auf, ich habe ja gerade gar nichts gesehen. Wenn wir hierüber, wenn wir das hier rechtlich beurteilen wollen, dann kommt ihr morgen die Planierer auf und macht ja alles platt. Aber nicht nur den Bau, um den es hier geht. Ne? So ungefähr. Also da ist in Deutschland auch noch viel im Argen. Besonders der geneigte Südthüringer ist da, das ist da so ein kleiner Sportschwarzbauten in die Landschaft zu setzen,
ja,
und
echt?
Zu hoffen, dass das keiner merkt. Ja, ist ja alles Wolfs Erwartungsland sozusagen, ne, wo nicht mehr viel los ist, wo es nur noch Faschogaststätten und Rentner gibt. Da ist viel los. Kannst du mit der baurechtlichen Keule auch ein kleines Ex-Jugoslawien schaffen, glaube ich.
Gibt es jetzt eigentlich in Thüringen auch bald Landtagswahlen oder ist das nur Sachsen und Sachsen-Anhalt?
Ja, das steht noch nicht ganz fest, weil die rückgratlosen Grottenolme von der CDU Es gibt ja in Thüringen so einen Stabilitätspakt. Ne? Es gibt ja gerade keine Koalition, die irgendwie eine parlamentarische Mehrheit garantiert, sondern es ist eher so ein Stabilitätspakt, wo gesagt wurde, okay, wir schleppen uns da bis zur nächsten Wahl durch. Die CDU hat zugesichert, ja, wir stimmen dem Haushalt zu oder irgendwie so Sachen. So eine Koalitionsvereinbarung leid. Und da gibt es jetzt so, sage ich mal, von der Löffelschnitzer-Fraktion CDU Thüringen, ne, also gerade Südthüringen, ne, der Herr Heim tut sich da immer besonders vor zum Beispiel, der hat jetzt auf einmal gar keinen Bock mehr, wie besprochen, dann den Landtag mit aufzulösen, damit im September zum Bundestagswahltermin die Landtagswahlen sein können für Thüringen. Und das bleibt dann spannend, wie das dann gerade weiterlaufen wird. Also kann sein, dass Thüringen da wieder mit einer weiteren Farce aus der Provinz in der Tagesschau sein wird, auf jeden Fall.
Ich wollte gerade sagen, es ist immer sehr spaßig, was da aus Thüringen dann so in den Rest des Landes rüberschallt. Das ist ja sehr alles abenteuerlich.
Ja, es ist wirklich unfassbar. Das ist so, als ob in irgendeinem Waldcounty von Minnesota in USA irgendwie ständig solche Dinge passieren und die sind da in National News. Ne? Ja,
dieses Florida Man.
Ja, es ist Thüringen wird immer spannend bleiben, aber ihr habt in Sachsen-Anhalt jetzt eher Wahlen, ne? Das ist nicht zum Bundestagswahltermin.
Nee, das ist jetzt im Juni, das ist jetzt sicher Anfang Juni.
Mhm. Aber wie sieht's aus? Hat der Herr Haselhoff Bock? Geht das da weiter oder?
Naja, also in Umfragen ist die AfD gerade stärkste Kraft, ne?
Ja gut, aber das heißt ja nicht, dass die Regierung dann stellen können.
Nee, aber im
Endeffekt besteht dann... Oder hat die NPD auch 12% und die machen eine Koalition dann?
Naja, im Endeffekt besteht dann die Regierung aus allen anderen Parteien. Ne? Das
ja. Wie viel hat die Linke bei euch? Das wäre ja auch mal was, wenn dann die CDU in eine Zusammenarbeit mit der Linken gezwungen würde, weil damit...
Also sie peilen eine Simbabwe-Koalition an.
Ach du großer Gott. Na mittlerweile, ich weiß nicht, demnächst müssen sie dann wahrscheinlich eine Fahne erfinden.
Ja, genau.
Irgendwie, also ist ja dann schon Jamaika, Simbabwe. Simbabwe ist was? Grün, Schwarz, Rot?
Und Gelb, ja.
Ach, und Gelb, FDP, wirklich. Also wenn ich sehe, bei wie viel Prozent die FDP jetzt schon wieder ist, da fragst du, ob die Deutschen wirklich überhaupt nichts gelernt haben aus der Geschichte. Und damit meine ich mal ausnahmsweise nicht einen Krieg, sondern die letzte Bundestagswahl.
Also, naja, es ist halt irgendwie völlig egal mittlerweile. Es ist halt alles scheiße, was du wählen kannst.
Ja.
Wirklich, es ist wirklich, ich bin jetzt auch so an einem Punkt, wo ich sage, ich bin also matt, ne? Also so ein permanentes Matt. Man kommt nicht, also ich weiß jetzt nicht, wie der Fachbegriff aus dem Schachsport ist, aber wenn man sich gegenseitig nur noch matt setzt, aber nicht schachmatt setzen kann, so. Ne,
ja,
weil alle Spielfiguren abgebrannt sind sozusagen. Man tingelt nur noch hin und her und man muss dann Gleichstand so.
Ich weiß, was du meinst, da gab es mal bei eine Folge von Star Trek, The Next Generation. Wo Data gegen irgend so einen Spielgroßmeister antritt und so und den dann zur Verzweiflung bringt, weil er nicht auf Sieg spielt, sondern auf Unentschieden. Das ist eigentlich eine ganz interessante Taktik, aber kann man an der Wahlurne überhaupt nicht gebrauchen, ne? Dass man sich da nicht entscheiden kann. Also gebe ich, ja, aber was willst du machen? Also ich bin in Thüringen, weiß ich, was ich wähle, weil wir haben einen ziemlich coolen, also, dass ich mal sowas sage, einen coolen Innenminister. Normalerweise komme ich ja eigentlich aus der Ecke, scheiß Bullenstaat, bla bla bla. Aber es ist wirklich ein guter Innenminister von der SPD, Meyer heißt der, der sich wirklich total engagiert hat, auch gegen die ganzen Rechtsrock-Sachen und gegen Nazis und so weiter. Also, und den werde ich, glaube ich, mit meiner Wählerstimme belohnen. Ne? Aber das ist natürlich auf Bundesebene. Ach,
ist das mal ein SPDler, der zu seiner politischen Verantwortung steht? Oder?
Keine Ahnung. Ob dem noch jemand noch nicht mal zur Seite genommen hat und erklärt hat, wie die SPD jetzt funktioniert, aber der hat wirklich so diese alten Ideale. Insofern ist das auf Landesebene für mich klar, aber auf Bundesebene ist das natürlich keine Alternative. Ne? Und da bin ich auch verzweifelt. Vielleicht wird es die Nichtwählerpartei, gibt es ja auch. Der schlafende Riese finde ich cool, diesen Werbeslogan. Aber ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wer weiß, es bleibt spannend. Also werden wir uns sicherlich noch ein paar Mal unterhalten bis dahin. Und bis dahin wird auch noch viel passieren, glaube ich. Also ist so. Habt ihr da auch gleich Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt? Nee, ne?
Kommunalwahlen sind, glaube ich, immer an die Landtagswahlen mit angeknüpft. Das weiß ich gerade nicht, weil ich meine Wahlunterlagen noch nicht geöffnet habe, aber...
Ist euer Impfbetrugsbürgermeister dann auch dran, ja?
Also wenn der nochmal gewählt wird, ist... Ich würde es Halle fast zutrauen. Das,
ja, wenn, dann wird es der Kekulé, oder? Prominentester Hallenser seit Hans-Dietrich Genscher wahrscheinlich. Was steht bei dir jetzt die Woche an?
Na, die Woche jetzt nichts groß, aber ich habe in 3 Wochen dann meine Livestream-Variante vom Sternenklang.
Ach, habe ich gelesen in der Moritz-Bastei, ne?
Genau.
Hat dir so gut gefallen da das letzte Mal?
Es lief super. Also es passt ja auch von der Optik, passt das ja auch ganz gut dahin. Hm. Und dann dachte ich mir, ja Mensch, wenn ich jetzt sowieso weiß, wie es da läuft und wie die Leute, die da arbeiten, drauf sind, dann mache ich mit denen jetzt einfach das.
Klingt doch
den
cool.
Livestream. Ne? Und tatsächlich hatte ich mehr oder minder eigentlich vor, das mit mehr eingesendeten Beiträgen zu machen, ne? Weil es die Produktion natürlich auch einfacher und billiger macht. Hm. Aber die Bands haben alle so Bock, vor Ort zu spielen.
Ja gut, da willst du ihn verdenken.
Ja, das heißt, ich habe jetzt wirklich ein echtes Festival laufen ohne ohne echte Zuschauer.
Ohne Zuschauer. Ja, das ist kein Problem, ein Festival ohne Zuschauer zu organisieren.
Ja, eben. Ja, aber...
naja, kannst du nicht noch irgendeinen Kulturtopf anzapfen? Kulturrestart oder was es da alles
gibt? Ja, da gucken wir gerade, ob es da noch was gibt, was man dafür benutzen kann. Ja. Hm. Das ist aber nicht, das liegt nicht auf meinem Schreibtisch, das liegt tatsächlich auf dem Schreibtisch von meinem Partner. Das,
ja, guck da ruhig mal hier Kulturstiftung der Länder oder Kulturstiftung des Bundes oder so, da gibt es auch immer ganz coole Sachen, die man da anzapfen kann. Das müssen ja nicht nur immer irgendwelche schwurbligen Theaterfuzzis sein, die das, die sowas beanspruchen oder irgendwelche Pinselkleckser. Da fließt viel zu wenig in die Musikszene.
Was steht jetzt bei dir so an? Was ist so dein nächstes?
Also wir haben gestern das erste Mal seit langem wieder geprobt. Das war total interessant. Also wir sind, glaube ich, eine der wenigen Bands Deutschlands, die eigentlich eigentlich durchgeimpft ist. Weiß nicht, ob das irgendwie ein Produktionsvorteil ist.
Nee, stimmt nicht.
Nee, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Also Inex sind auch schon durchgeimpft.
Na gut, die sind ja auch alle Ü60.
Die sind ja...
oder wow. sehen zumindest sau. Nee, Specki, da tue ich Specki.
Aus meiner Perspektive seid ihr auch alle über 60.
Ja, das auf jeden Fall. Über 70. Nee, Quatsch. Ja, das kann schon auch sein. Ja, also es ist ja auch heutzutage so, wenn man sich da ein bisschen drum kümmert. Ne?
Mir ist auch aufgefallen, dass irgendwie sehr viele sehr gute Verbindungen zu Impfärzten haben. Hm. So allgemein. Also was da für Menschen, die deutlich jünger und deutlich fitter sind als ich, schon geimpft wurden, bevor die Impfung für alle quasi geöffnet wurde.
Ja.
Naja. Vicky, hast du gerade einen Einfall?
Ist mein Heuschnupfen. Nee, aber was so anliegt, ja, also mit der Band machen wir jetzt wieder regelmäßig Proben, dass wir da ordentlich am Start sind. Ja, sogar noch 1-2 Festivals irgendwie in der Pipeline, die noch nicht offiziell abgesagt sind.
Echt? Was existiert da noch?
Zum Beispiel Dynamo in Eindhoven, da sind wir noch gebucht. Also ich stell dir mal vor, das findet statt und du hast dann einfach nicht geprobt, weil du nicht dran geglaubt hast, dass das scheiß Festival stattfindet. Dann denkst du, ja, und dann musst du halt auch so auf jeden Scheiß vorbereitet sein. Ne? Also weißt ja nicht, was passiert. Wir haben ja auch den Leuten versprochen, dass wir unsere Release-Shows so schnell wie möglich nachholen, sobald es möglich ist. Da müssen wir uns jetzt mal wieder ein bisschen rantrainieren. Und lief besser, als ich dachte. Also ich dachte, ich habe ja totale Riff-Amnesie, aber nö, war eine schöne Probe. War cool.
Sehr cool.
Und da setze ich mich mit Ali nächste Woche nochmal ins Studio ein bisschen hin. Da tun wir nochmal ein paar Gitarrenriffs richtig zusammensuchen. Das steht dann so auf der Agenda.
Mike, also, wollen wir jetzt rein perspektivisch jetzt endlich mal anfangen, diesen Podcast so aufzunehmen, wie wir ihn eigentlich aufnehmen wollten, nämlich live? Also, weil so langsam...
Live, dass ich nach Halle komme oder...
Oder dass ich nach Weimar komme oder so.
Ja, können wir gern machen, na klar. Nee, ich meine, wir haben jetzt am Anfang drüber geredet, wie uns das zum Hals raushängt, da müssen wir das jetzt auch nicht kultivieren.
Ja, und perspektivisch kann man ja vielleicht dann mal das tatsächlich auch mal live vor Publikum überlegen demnächst.
Gern. Ja, na, dann freue ich mich ja drauf, dich ganz bald mal wieder live und in echt zu sehen.
Na, ich bin mal gespannt, was unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da für Gedanken und Gefühle dazu haben, wenn wir jetzt hier sowas wie live, ne?
So haben wir noch eine E-Mail-Adresse, da könnt ihr das ja mal schreiben. Was die von so einem Abend überhaupt erwarten. Oder vielleicht kann man es ja auch als Matinee machen, ist ja auch mal was anderes.
Ein Matinee, was ist denn ein Matinee?
Eine Matinee.
Eine Matinee, was?
Zum Beispiel an einem Sonntagnachmittag. Das ist eine Matinee.
Das nur, weil du immer nur Sonntag kannst.
Quatsch. Nein, aber ich sag nur, das ist ja mal was anderes. Da kann man dann noch abends ins Kino gehen oder so und muss nicht den ganzen Abend für uns zwei Heinze.
Ach, das ist nur definiert durch den Zeitpunkt, meinst du? Aber meinst du wirklich, dass das die Leute mögen würden? So?
Ich habe keine Ahnung. Deshalb fragen wir sie ja.
Gut.
Kannst du unsere E-Mail-Adresse noch? Dann sag die noch mal durch.
Na, zartwiekruppstahl@gmx.de.
Stimmt.
Danke, dass du mich testen wolltest.
Richtig. Naja, gut, dann mach dich ab in die Sonne. Komm, genieß deinen Sonntag.
Und wenn ihr dann tatsächlich zum Dynamo fahren solltet, dann nehmt mich bitte mit.
Boah, ohne Scheiß, also wir haben auch überlegt, tun wir da jetzt einen Bus mieten oder nicht? Oder wie machen wir das? Im Endeffekt fährst du wahrscheinlich mit Privatautos hin, weil du völlig unvorbereitet bist. Ne? Man weiß ja auch nicht, ziehen die das bis jetzt nur so volles Programm durch, weil sie wegen Staatsgeldern blöffen? Oder ist das wirklich so? Ne? Da lässt sich auch keiner in die Karten gucken. Man weiß es nicht.
Also sind die noch nach außen richtig dabei?
Ja, volle Suppe. Und das kann ich halt in Niederlanden nicht so wirklich einschätzen. Ne?
Tja, krass.
Sag mal, den deutschen Festivalveranstalter, da ist man ja so von der Mentalität so halbwegs dran und weiß, wie die denken und funktionieren. Aber in Niederlanden kann ja sein, dass die sagen, och, Gottverdomme, scheiß drauf, weißt du?
Bin gespannt.
Ja, na mal gucken.
Gut, dann.
Gehabt dich wohl, schönen Sonntag.
Schön, dass ihr dabei wart und wir hören uns dann in Folge 52. Bis dennchen, tschüss. Tschüss.
Das gilt in Deutschland als ein Zeichen von Geistesschwäche, wenn du wildfremde Leute einfach anlächelst, freundlich.